Die AfD will, der kann nur ein Idiot sein.
Sagen, das, was Sie hier bisher gesagt haben, ist, Entschuldigung, nicht bös gemeint, aber totaler Bullshit.
Aber die Resonanz, Leute haben reingerufen, Leute haben Mittelfinger gezeigt, haben den Vogel gezeigt. Ja, ich konnte das von der Bühne aus sehen. Also es war nicht immer in der Kamera
drin. Also es gab quasi kein ruhiges Publikum, was beobachtet
und da saß. Und sehr einseitig, sehr einseitig.
Ich glaube, bisher haben Sie keine Wahrheit hier offenbart.
Das doch, ist das aber Problem. Sie müssen es noch nachvollziehen über Google. Wie gesagt, die Zahlen sind einsehbar, die wollten Sie ja nicht anerkennen.
Herr Kahn, das ist dummes Zeug, im Ernst, entschuldigen.
Aber wie ist deine Migrationsgeschichte nach Deutschland?
Meine Eltern, in den 70ern hat es angefangen, in den 80ern hat es sich besonders verschärft, dass sie halt einer religiösen Splittergruppe angehören, die halt in islamischen Ländern als nicht muslimisch aberkannt ist, ne? Oder als Muslime aberkannt und als Nicht-Muslime dann verfolgt sind, so. Weil der Islam so tolerant ist.
Was ich hatte tatsächlich einen von Ahmadiyya hier sitzen, der in Pakistan einen Anschlag überlebt hat, sein Bruder nicht, auf eine Moschee. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Wir haben heute zum ersten Mal Feroz Khan in unserem Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast Schlagzeilen gemacht, weil du bei einem Theaterstück mitgemacht hast. Der Prozess gegen Deutschland, das Ganze fand in Hamburg statt, war live. Und da kam es zu einer interessanten Auseinandersetzung.
Naja, sie haben ja jetzt von 30.000 und Gruppenvergewaltigung 400 oder was. Ich habe das nicht so ganz mitschreiben können, weil
29.000 im Jahre 2024, Messerdelikte im Allgemeinen.
Wie viel?
29.000 im Jahre 2024. Und Messerdelikte.
Ja, okay, super Zahl. Woher haben Sie die?
Ich finde die nicht super. Die ist offiziell nachvollziehbar.
Woher haben Sie die?
Über polizeiliche Kriminalstatistik ist es nachvollziehbar.
Über die polizeiliche Kriminalstatistik?
Sind generell...
Kennen Sie die Statistiken vom BKA? Haben Sie die mal eingesehen? Kennen Sie die Auswertungen für die Jahre?
Die polizeiliche Kriminalstatistik, nur zur Information, wird vom BKA herausgegeben.
Soll ich Ihnen was sagen? Das, was Sie hier bisher gesagt haben, ist, Entschuldigung, nicht bös gemeint, aber totaler Bullshit.
Das sagt sehr viel über Sie aus, weniger über mich. Die Zahlen sind öffentlich nachvollziehbar, das kann jeder.
Entschuldigung, darf ich bitte darauf achten, dass wir uns in der Sprache mäßigen? Das hatten Sie auch gelobt.
Welches Wort beanstanden Sie?
Auch gegenüber Frauen, bitte respektvoll.
Welches Wort beanstanden Sie genau?
Entschuldigung, Sie haben gerade in einer Art und Weise geantwortet, die nicht dem Gebot vor Gericht entspricht. Ich bitte Sie, das jetzt einfach zu akzeptieren und nicht mit mir zu diskutieren.
Fangen wir mal von vorne an. Wie bist du überhaupt da hingekommen?
Also die sind auf mich zugekommen, wie das heutzutage ist, in meine DMs geslidet.
Okay.
Sagt man ja so. Also die sind auf mich zugekommen, haben mich angefragt. Anfang Februar war das. Mhm. Und ich habe das nach einem kurzen Zoom-Gespräch, hatten wir dann noch gehabt, mit den Initiatoren und dann habe ich dem zugesagt, weil ich interessiert war, diese neue Erfahrung mitzunehmen und genau so habe ich dann eingewilligt, damit zu machen.
Es gab diese Szene, wo die Anklägerin auf dich zugekommen ist oder dir Bullshit an den Kopf geworfen hat. Wie war die Situation? Kannst du beschreiben, wie du dich gefühlt hast? Warst du da überrumpelt oder so ein bisschen behind the scenes quasi, erzähl mal.
Also da war ich ja schon quasi mitten auf der Bühne, ne? Das ganze Prozedere für mich persönlich ging ja schon los, als ich dann die Häuslichkeit betreten habe. Ne? Da war ich ja schon ein bisschen angespannt. Natürlich auf der Bühne, Bühnenerfahrung generell, da ist man nochmal etwas angespannter und ich war auch fokussiert, ne? Auf das, was ich zu tun habe. Ich hatte leider, zumindest in meiner Vorstellung hätte ich lieber gehabt, dass erst die Anklägerin mich befragt und dann die Verteidigung, weil ich mir von der Verteidigung erhofft habe, dass die vielleicht auch irgendwie sogenannte Softballs spielt und wo wir so ein bisschen herausarbeiten können, dass die AfD nicht verfassungsfeindlich ist, ja. Aber zu meinem Unglück war das dann halt so, dass zuerst die Verteidigung dran kam, die von ihrer inhaltlichen Befragung, also von einer Anklage nicht zu unterscheiden war, also auch vom Tenor, die gesamte Führung. Und insofern hat sie mich dann so gesehen, hatte ich Glück im Unglück, weil ich hatte dann zunächst schon die Verteidigung und war dann schon ein bisschen noch angespannter und dann noch fokussierter darauf, dass du hier nicht unter Freunden bist und war dann entsprechend auch angespannt, als die Frau Heinicke, Gabriele Heinicke, dann mich ins Verhör genommen hat. Und genau das war es dann auch. Es war ein Kreuzverhör, mindestens 2 gegen 1, zeitgleich. Ne? Auch die Vorsitzende hat dazwischen zu meinem Nachteil immer wieder interveniert und sehr, sehr parteiisch moderiert. Insofern war das, ja, so wie es auch rüberkam, eine Art Kreuzfeuer.
Wie kam es überhaupt dort zur Auswahl? Hast du da irgendwie einen Einblick bekommen? Wer durfte auf die Bühne? Wer hat da gesprochen? Wie war das Auswahlverfahren?
Ja, das war recht transparent gehalten im Vorfeld. Also Tage zuvor hatten die schon die Teilnehmerliste veröffentlicht und die Rollen verteilt. Ne, woraus besteht die Jury, wer wird quasi als Gast vorsprechen, sogenannte Zeugen, ne, das sollte ja einen Gerichtsprozess darstellen, wer sind die Ankläger, wer sind die Verteidiger, darüber konnte man sich schon im Vorfeld so ein bisschen informieren, insofern war das keine große Überraschung.
Aber der Angeklagte selbst, also sprich die AfD, war nicht vertreten.
War im Endeffekt dann nur in meiner Person als Vertreter der Wählerschaft vertreten, weil alle anderen, die da eingeladen waren, die waren weit entfernt davon, irgendwie mit der AfD zu sympathisieren. Mhm. Und oder sie waren Ex-AfDler und aus gutem Grund Ex-AfDler und entsprechend dann halt auch ein entsprechendes also Auftreten.
Frauke, ne? Petri war da,
genau.
Dann die Cotard,
Bundestagsabgeordnete. Die waren allerdings, also Frauke Petri war, glaube ich, als Rednerin geladen.
Ach so.
Abseits von dem Prozess, Schauprozess.
Ah, okay.
Robert Fahle war jemand, der so. Ex-AfD-Mitglied, also mhm. Der war früher AfD-Mitglied und war in der Rolle dann quasi als Aussteiger im Endeffekt geladen. Ja.
Aber es gab keinen aktiven AfD-Politiker oder
nein, keinen einzigen.
Wieso?
Ich war der Nächste, der dem überhaupt am nächsten kommt. Also der einer AfD. Ich bin nicht Mitglied.
Ja.
Also ich bin nur öffentlich bekennender Vertreter.
Ja. Ja.
Und wieso? Die Frage kann man sich stellen, aber lässt sich auch leicht beantworten, weil die wollen entweder AfD dann keine Bühne geben. Oder aber, das muss man vielleicht dazu sagen, ja doch, jetzt fällt es mir gerade ein, die hatten wohl ein paar angefragt. Ich glaube, ich wechsle den Namen, weil die sich ein bisschen ähnlich sehen. Aber jedenfalls, die haben einen AfD-Politiker, ich glaube, aus Baden-Württemberg angefragt.
Und obwohl jetzt gar keine aktiven AfD-Politiker nee. Oder AfD-Mitglieder da waren, hat es ja trotzdem auf der linken Seite dann Absagen gehagelt, wie ich das mitbekommen habe.
Auf der linken Seite ja. Haben Leute auch abgesagt,
weil du dabei warst,
ja,
oder?
Ja, ja, das ist auch so etwas, ne? Das kann den Linken nie links genug sein, auch so eine Veranstaltung. Ja. Auch die Amadeo Antoni Stiftung hat sich da zu Wort gemeldet und den Vorwurf erhoben, man stellt unseresgleichen eine Bühne. Das zeigt halt nur erstens die Radikalisierung innerhalb des linken Lagers. Ne? Da ist einer linker als der andere, aber einander ist man nicht links genug. Mhm. Das ist zu beobachten. Und zum anderen, Diskurs ist halt nicht gewollt. Ne? Also von linker Seite wird genau das unterbrochen oder versucht zu unterbinden, dass man halt mit einem echten Diskurs, eine echte Auseinandersetzung führt.
Aber dann frage ich mich ja doch als erstes, was war das Ziel der ganzen Vorführung dort?
Vorführung. Das trifft's. Man wollte zumindest einen vorführen. Also wohlwollend, die wohlwollendste Interpretation ist, das wäre die negativste Auslegung.
Ja.
Man wollte jemanden vorführen. Die wohlwollendste Auslegung wäre, dass man von Zeit zu Zeit sich selber beweisen will, dass man doch die Guten ist. Das muss man sich von Zeit zu Zeit selber
sich selber auch nochmal wiederholen.
Genau, und sagen, genau. Hey,
und dann muss man
für die Gerechtigkeit. Man kann halt nicht jahrelang im eigenen Saft schampfen. Das machen die Linken halt gerne und das funktioniert auch, weil die Kontrollinstanzen über staatliche Mittel und sowas haben, ja. Aber von Zeit zu Zeit kitzelt es sie vielleicht auch mal die Herausforderung anzunehmen, ja, die Leute, über die wir reden, lassen wir doch mal einen von denen zu Wort kommen und haben ein leichtes Spiel, den mal zu widerlegen oder vorzuführen. Ne? Das ging in dem Fall in die Hose. Dazu muss man sagen, der Regisseur Milo Rau, er ist aus Schweiz oder Österreich. Und dort herrscht nochmal vielleicht ein anderes politisches Spektrum. Das heißt, wenn er von dort aus in Deutschland agiert, dann landet er immer nicht ganz so weit links, wie vielleicht die herrschende politische Kaste in Deutschland. Und vielleicht ist es auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass er halt diese Herausforderung angestoßen hat.
Wenn ihr weitere Gespräche solcher Art sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und verpasst keine weiteren Folgen. Außerdem könnt ihr uns als unabhängige Journalisten unterstützen, indem ihr unsere Zeitung abonniert. Sie gibt es als Printversion oder als Online-Abo. Den Link dafür findet ihr unten in der Beschreibung. Wir schenken euch 4 Wochen lang ein kostenloses Probe-Abo. Keine Angst, es ist keine Abo-Falle, es ist kostenlos, es kommt zu euch nach Hause. und danach passiert nichts. Ihr müsst keine Bankdaten hinterlassen oder ähnliches. Also probiert uns aus und dann, wenn es euch gefällt, dann abonniert ihr uns richtig. Übrigens, unsere Gespräche könnt ihr jetzt überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Du hast aber mit Sicherheit gewisse Klischees nochmal gebrochen und scheinbar hast du auch die Anklägerin, die Gabrielle
Heinicke
überrascht. Überrascht dich das selbst nochmal, dass du immer wieder bei Linken irgendwie Klischees aufbrichst, wo man sagt, okay, eigentlich, ich agiere jetzt schon seit wann bist du auf der Bühne oder in der Öffentlichkeit?
Jetzt schon dieses Jahr ist 10-jähriges.
Wahnsinn.
Ja.
Genau. Überrascht dich das?
Mich überrascht es tatsächlich, weil ich frage mich, wie sehr man, also das ist ja auch im eigenen Sinne zum Nachteil, dass man halt den Opponent unterschätzt.
Ja.
Und ich biete ja nun wirklich, ich habe mehrere hundert Videos allein auf meinem Kanal. Das bietet genug Material zur Vorbereitung. Und nicht nur auf inhaltliche Vorbereitung, sondern auch um abschätzen zu können, auf welchem intellektuellen Niveau bewegt sich denn mein Gast,
ja.
Ne, den ich dann verhören werde, wo erstmal im Saal schon mehrere hundert Leute zuschauen. Und das wird noch live auf YouTube übertragen, was im Internet landet, das bleibt sowieso. Ne?
Ja.
Also das überrascht mich, diese Kühnheit überrascht mich definitiv.
Eine Naivität auch
teilweise? Naivität definitiv, aber wiederum auch nicht.
Oder das Wehen in Sicherheit, dass man sagt, okay, unsere Argumente, unser Sein, unsere Position ist die richtige da.
Ganz genau. Das wiederum, diese Selbstgerechtigkeit,
ja.
Und dieses Selbstverständnis, man wäre auf der richtigen Seite und man hat alles verstanden. Und das sind ja alles Idioten. Wer die AfD wählt, der kann nur ein Idiot sein.
Okay.
Der brauchen wir uns nicht vorbereiten. Das ist mir immer und immer wieder passiert. Das ist nicht das erste Mal. Das ist mir immer und immer wieder passiert. Und ich denke, das ist so eine Psychologie des Unterbewusstseins, dass man halt eben das damit sich zu leicht macht.
Ja.
Und dann haben wir das Ergebnis jetzt im Internet für immer.
Wie war das Publikum besetzt?
Also richtig kennengelernt habe ich das Publikum erst, als ich quasi auf der Bühne stand.
Ja.
Und vor allen Dingen danach dann, als ich den Saal verlassen habe. Also während meines Auftritts hat man ja schon gemerkt, wohingehend die politisch gelagert sind, wofür sie eher applaudieren, wo sie dann eher reinrufen, wo sie sich dann zurückhalten, ne? Oder wodurch sie ihren Applaus sich unterbrechen lassen. Das war ja diese Szene. Heinicke wirft mir vor, dass ich bis dato ausschließlich Zitat Bullshit gesprochen habe. Ich sage, das sagt mehr über sie aus, weniger über mich. Die Leute hatten schon angefangen zu klatschen.
Gab so einen spontanen Applaus.
Ganz genau. Aber ich glaube, das war eher ihr gewidmet, oder? Man spekuliert darüber, war das nie oder ihr gewidmet?
Ich weiß nicht. Dadurch, dass der nur so vereinzelt war.
Weil ich so schnell geantwortet habe.
Glaube ich schon, dass er in deine Richtung
war. Das weiß ich nicht, weil das hielt nicht lange an.
Ach so.
Aber das können wir nur, darüber können wir nur spekulieren. Ich dachte, ich habe schnell genug geantwortet, dass der Applaus quasi wieder versandet.
So.
Ja, das kann man jetzt abschließend nicht sagen. Aber die Resonanz, Leute haben reingerufen, Leute haben Mittelfinger gezeigt, haben den Vogel gezeigt. Ja, ich konnte das von der Bühne aus sehen.
Wahnsinn.
Also das war nicht immer in der Kamera.
Also es gab quasi kein ruhiges Publikum, was beobachtend da saß.
Und sehr einseitig.
Und die haben ganze Zeit auch wahrscheinlich versucht, dich dann aus der Ruhe zu bringen, oder?
Ja, gut, soweit sie es halt konnten. Ne? Von Gestiken lasse ich mich nicht beirren, aber klar, wenn einer akustisch interveniert, dann bin ich natürlich unterbrochen worden. Deswegen habe ich so Fragen die Richterin angeschaut, dass sie da vielleicht das Wort erhebt. Das eigentlich Erschreckende war, viele sind während meines Auftritts, um quasi so ihre Verachtung zum Ausdruck zu bringen, aufgestanden und gegangen.
Mhm.
Zumindest für die Zeit sind die rausgegangen. Und als ich mit meinem Auftritt fertig war, habe ich mich hingesetzt, kurz eine Minute, kurz überlegt, kurz runterkommen und habe auch gleich die Heimreise angetreten. Ich bin dann rausgegangen und dann habe ich ausgerechnet die Gruppe getroffen, die Leute getroffen, die quasi wegen mir den Saal verlassen haben.
Mhm.
Das war also eine sehr gefilterte Gruppe dahingehend, dass die halt mich
so
ablehnen,
negativ auslesen.
Mich hassen. Also wirklich, die hab ich auch zu spüren bekommen. Sprüche hier, da einer.
Was kam?
Einer hat mich beleidigt. Einer ist auf mich zugekommen, hat gleich so eine Debatte eröffnet und ich war mir nicht sicher, woher der kommt. Der meinte dann so, ja, ich habe Mitarbeiter seit 20 Jahren hier in Hamburg. Und von denen ist noch nie einer irgendwie straffällig geworden. Ich wusste gar nicht, was er meint. Ne? Und dann habe ich schnell verstanden, der meint Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund. Und dann meinte ich so, ja, aber schauen Sie sich doch mal die JVAs an. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt, dann ist es geendet mit Sie Arschloch oder Du Arschloch, hat er zu mir gesagt.
Mhm.
Ne? Dann von hinten eine hat gerufen, ekelhaft. Eine hat so, ich kann mir das gar nicht mehr, weil das ging so, das war wie so eine Szenerie halt. Ne? Aber, wie ein Spießrutenlauf.
Wie war der Durchschnitt, wie würdest du einschätzen, wie groß war der Migrationshintergrund im Publikum?
Null. Das ist das, wie, so wie sich wahrscheinlich Remigrationsbefürworter Deutschland vorstellen würden. Ja. Ich war der Einzige, ich war tatsächlich, glaube ich, der Einzige mit sichtbarem Migrationshintergrund. Und ausgerechnet ich bin das größte Hassobjekt. Also ich übertreibe es nicht mit dem Begriff Hass, aber es ist wirklich, es war Hass. Ich habe spätestens dann zu spüren bekommen. Auf der Bühne, das war ja schon eine Nummer für sich.
Ja.
Aber als dieser Spießrutenlauf hinter der Kulisse, und der ging ja noch weiter, einfach dem Umstand geschuldet, weil ich mein Mantel in der Garderobe gelassen hat. Und das Haus, die Häuslichkeit des Thalia-Theaters, das ist ein Labyrinth. Das geht untenrum noch weiter, also im Untergeschoss. Und da kommt man aber von außen rein. Und dann, wenn du das erste Mal da warst und nur eine halbe Stunde da verbracht hast, ich habe so schnell meinen Mantel nicht wiedergefunden. Das heißt, ich musste Leute fragen, in der Hoffnung, dass die mir zumindest Freundlichkeit vorheucheln. Weil das war das Beste, was du kriegen kannst in dem Moment. Ne? Dass sie zumindest so tun, als ob die höflich sind. Im Zweifelsfall ignorieren die dich oder. Also das war wirklich ein Spießrutenlauf. Der Begriff trifft. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Also du hattest gar keine Gelegenheit, hinter der Bühne mit der Frau Heinicke nochmal zu sprechen?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe da sofort die Häuslichkeit verlassen wollen. So schnell wie möglich.
Also du hast dich offensichtlich unwohl gefühlt.
Absolut, absolut. Ich war da nicht willkommen. Und ich meine, ich kenne das Gefühl. Ich weiß, wie das ist. Ich habe schon mal ein paar. Ich wurde auch schon mal aus einem Restaurant verwiesen oder sowas, ne? Aus dem Restaurant raus.
Okay.
Ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht willkommen zu sein. Das kann ich ziemlich schnell. Man muss doch nicht mal irgendwie das in den Augen der Menschen sehen. Du musst gar nicht. Du weißt, du wirst beobachtet. Du weißt, du erfährst. Das ist eine gewisse Atmosphäre in der Luft. Du weißt, du bist hier einfach ein Fremdkörper. Mhm. Und dann wollte ich mir das natürlich nicht weiter antun.
Okay. Wie war es danach? Hast du gewisse Solidarität erfahren in der Öffentlichkeit? Haben sich Leute bei dir gemeldet? War dein Postfach überlaufen danach?
Oder? Ja. Das passiert so alle paar Jahre, landet man in so einem Coup und dann ist es ist quasi das Social Media, macht Social Media Sachen.
Okay.
Und dann, genau, aber das ist ja.
Beispiele?
Also allein schon die Resonanz auf die Publikation, die ich gemacht habe. Mhm. Ne? Ein Reel habe ich daraus verfasst, ne? Einer Art Short aus der Szene mit Heinicke, jetzt wollte ich auch. oder auch das Kommentarvideo dazu habe ich noch ein Follow-up-Video gemacht. Ne? Und die Resonanz ist durch und durch auf meiner Seite und nicht nur auf meinem Kanal, auf meiner Seite, auch schon auf deren Kanal. Die Leute haben das live kommentiert, wie geht ihr mit euren Gästen um? Ferus Kranz seid ihr eine Entschuldigung schuldig. Mhm. Und die haben ja mittlerweile alle Videos von dem Prozess, fast alle Videos von dem Prozess, die live waren, haben die auf privat gestellt.
Okay.
Die letzten Verbliebenen, die noch da sind, die Like-Dislike-Rate spricht für sich und auch die Resonanz in den Kommentaren immer noch. Da spricht irgendein Iraner vom Öffentlich-Rechtlichen gepempert.
Ach, der, ja.
Ja, du weißt, wen ich meine.
Ja.
Der spricht da irgendwie was von, das Aufbegehren des Vierten Reichs. Auch da geht es in den Kommentaren nicht um ihn oder um seine geschwungene Rede, ja, die er als Linker vor Linken hält. Natürlich applaudieren die, sondern es geht um die Entschuldigung, die an mich fällig ist. Okay. Und den Umgang, den die halt an die Fratze, die sie halt sich selber nochmal dargelegt haben und aller Öffentlichkeit entlarvt haben. Ja.
Fleischhauer, Jan Fleischhauer hat sich selber gemeldet auf dem Podcast vom Fokus und da auch wieder die Situation, er sagt, erstmal war er positiv überrascht über den Deutsch-Pakistaner oder wie er gesagt hat, er kannte dich vorher auch nicht. Und er ist ja jetzt jemand, der sich zumindest versucht, in der Bubble von, sag ich mal, Mitte-Rechts-Konservativ zu bewegen. Da frage ich mich wirklich, wie isoliert teilweise die Leute unterwegs sind.
Ja,
es geht jetzt nicht mal um dich persönlich, sondern wirklich um wenigstens ein paar Akteure im Feld zu kennen. Und da scheinen sie ja komplett blank zu sein.
Ja, dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Also im Naturell der politischen Akteure liegt das schon, dass man immer Richtung Mainstream schaut.
Ja.
Und ich finde schon ein bisschen weiter rechts statt als Fleischhauer.
Okay.
Der guckt halt weniger in die Richtung, der guckt halt in die andere Richtung. Ne? Das muss man vielleicht anerkennend sagen. Abgesehen davon habe ich ihn immer persönlich kennengelernt, aber das ist nachvollziehbar, dass er sich daran nicht mehr erinnert. Das war in der Corona-Zeit muss es gewesen sein, in einem Buchhaus in Dresden. Mhm. Da hat er irgendwie so einen Vortrag gehabt und da haben wir uns auch, ich glaube, wir haben uns auch danach unterhalten und auch am Tisch gesessen und sowas, aber da war ich halt selber nicht als öffentlicher Akteur da, sondern nur als Zuschauer. Aber ja, gut, das, also ich glaube es ihm, dass kann sein, dass er mich nicht kannte, aber ja, lieber jetzt als nie.
Also Dennis Hutchell hat sich solidarisiert mit dir?
Ganz, ganz genau, ja. Ganz genau, der hat mir nochmal Rückendeckung gegeben und nochmal einen ganz anderen Aspekt reingebracht.
Ja.
Also von seiner linken Warte aus kann man schon sagen, er kippt eher Richtung links, hat er nochmal darauf hingewiesen, dass die Rüge gegen mich von der Vorsitzenden, was der absolut wirklich hanebüchen war.
Ja.
Sie unterstellt mir, dass ich Bullshit rede. Ich sage, das sagt mehr über sie aus, als weniger über mich. Und dann rügt die Vorsitzende. Wir wollen ja unsere Sprache mäßigen. Und das ist ja interessant. Gabriele Heinicke hat zu dem Zeitpunkt auf ihren Zettel geschaut. Und man zufällig war genau in diesem Moment nicht die Vorsitzende in der Kamera zu sehen, sondern Frau Heinicke. Und ich glaube, selbst Frau Heinicke ist davon ausgegangen, dass sie gemeint ist. Bis sie irgendwann verstanden hat, nee, die meint ja nicht mich, sondern die meint den ja. Den Redner, Herr Kahn. Ja, also selbst sie war überrascht, aber man sieht das ganz genau in der Szene. Ich werde das vielleicht nochmal highlighten.
Wir blenden das auf jeden Fall.
Gern. Nicht böse gemeint, aber totaler Bullshit.
Das sagt sehr viel über Sie aus, weniger über mich. Die Zahlen sind öffentlich nachvollziehbar. Das kann jeder.
Entschuldigung, darf ich bitte darauf achten, dass wir uns in der Sprache mäßigen? Das hatten Sie auch gelobt.
Das ist wahnwitzig. Das ist wahnwitzig, dass selbst sie fest davon ausgegangen ist, dass sie gemeint ist. Ne? Ich habe das sofort gesehen, dass ich gemeint bin, weil ich hatte ja Augenhöhe direkt mit ihr. Und das sieht man halt in der Kamera nicht. Und daraufhin meintest du, ja, welches Wort beanstanden sie denn? Weil, warte, wenn du jemanden rügst, vor allem in dieser Position, dann musst du klar umreißen können, was gemeint ist. Sonst könnte ich es ja wieder machen. Das ist ja wie im Bundestag. Wenn der Bundestagsvize sagt, sie kriegen eine Rüge oder sie erteilen Ordnungsruf.
Ja.
Da muss man ganz klar sagen können, was genau. Du musst es definieren können.
Ja.
Sonst kannst du ihn ja nicht in die Haftung nehmen, wenn er es wieder macht.
Ja, du warst frauenfeindlich nach ihrer Auslegung.
Das, genau. Dann meinte ich so, was beanstanden sie denn genau? Welches Wort beanstanden sie denn genau? Weil ich habe nichts Falsches gesagt. Ja. Eher wäre sie dran gewesen mit ihrem Kommentar.
Bullshit, ja.
Ganz genau. Und dann meinte sie, hat es nochmal ausgeschmückt und sich durchgesetzt, weil sie halt Vorsitzende ist. Ich habe ja sowieso ein kleines Fenster zum Reden.
Mhm.
Ich habe gedacht, okay, gut, das reicht an Vorführung. Aber sie hat dann gesagt, auch gegenüber Frauen.
Mhm.
Und dieser Kommentar, den hat Dennis Hutchell nochmal aufgegriffen. Und ich finde es nicht unplausibel, dass sie das bei mir gesagt hat. Weil bei ihr so im Klischee, im Unterbewusstsein doch dann mitschwingt, ja, wenn der Pakistaner, wenn der Nicht-Deutsche, der nicht westlich Sozialisierte, ja, der einer Frau widerspricht, dann macht er es, weil das eine Frau ist. Also da schwingt eine gewisse Ebene von Rassismus mit. Habe ich jetzt gar nicht so hervorgestellt. Dennis Hutchell hat das gut herausgearbeitet und es stimmt. Sie hat im Sinne von Frau Heinicke die Frauenkarte gespielt.
Ja.
Ich hätte in dem Moment genauso die Ausländerkarte spielen können. Ne?
Genau.
Ist mir zu billig, aber...
Ja, Nee, da sollte man wahrscheinlich auch eher drüber stehen. Aber es kam bei dir trotzdem eine E-Mail an, ne?
Ah ja. Ey, das ist wirklich an Dreistigkeit kaum zu toppen. Die Initiatorin, die ursprünglich auf mich zugekommen ist, die das in die Wege geleitet hat, den Kontakt und meine Zustimmung, meine Teilnahme. Sie hat mir eine E-Mail weitergeleitet, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, von sich aus eine E-Mail weitergeleitet. Und in dieser E-Mail war auch dann der Text von Frau Heinicke reinkopiert worden, mit der Bitte, dass sie quasi möchte, dass es an mich weitergeleitet wird.
Mhm.
Ohne Anrede, sehr geehrter Herr Kahn, gar nichts. Direkt beginnt es. Ne? Und darin räumt sie im ersten Absatz, der vielleicht 15% oder 10% der E-Mail einnimmt, ein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Erklärt es damit, dass sie dachte, es ging um die 29.000 Messerdelikte im Jahre 2024.
Genau.
Absolut akkurate Zahl. Ja. Es ging darum, dass sie das verwechselt hat mit Verurteilungen. Sie hatte im Kopf Verurteilungen. Und Verurteilung halte sie für Bullshit. Aber wenn es um Verurteilung gegangen wäre, dann hätte ich von Verurteilten gesprochen. Mhm. Ich kann das schon differenzieren.
Ja.
Also ich weiß schon, dass Verurteilte noch schwerer wiegen als einfach nur polizeilich registrierte Delikte. Ja.
Oder,
ich habe von,
genau.
Ich habe drei,
bitte? Das sind ja Ermittlungen.
Ne, Ermittlungen, die? genau. Ich habe ungefähr dreimal mindestens explizit von Messerdelikten gesprochen, die in der polizeilichen Kriminalstatistik aufgeführt werden. Mindestens dreimal. Also einmal gegenüber Frau Bednarz, das war die Verteidigung,
ja.
Verteidigung nur in Anführungsstrichen, und dann mindestens, also zweimal gegenüber Frau Heinicke. Musste ich das wiederholen. Sie hat es trotzdem verwechselt. Das tut ihr leid. Ja, das tut mir leid, war ihr Zitat. Was genau tut Ihnen leid? Haben Sie, also das bleibt schon mal schwammig an der Stelle. Non-Apology, sagt man dazu, ja. Neuerdings. Ja. Das ist so, ich will mich nicht entschuldigen, aber ich muss, und dann sage ich was Halbgares. Warte, okay. wenn ich dir irgendwas Böses tue, ja. Ich habe wirklich dir gegenüber untergriffig oder sowas, ja. Mhm. Dann sage ich, im Falle des Falles, dass du mich falsch verstanden haben solltest, ja, dann tut es mir leid, ja.
Das ist aber nur, wenn du mich falsch verstanden hast.
Wenn du mich falsch verstanden hast, wenn ich einen Tucken übers Ziel hinausgeschossen sein sollte, ja, dann tut es mir leid für dich, ja. Dass du mich falsch verstanden hast. Das ist natürlich keine Entschuldigung, ja. Das ist nochmal ein Nachtreten eigentlich, ja, um genau zu sein, ja. Ähnliches hatten wir auch im Fall Gelo Farim zu beobachten gehabt. Ganz anderer Fall, aber ich sag nur, Thema Non-Apology. Das war das Beste, was da in dieser E-Mail kam. Ja. Dann kam ungefähr 70-75% Exkurse in Richtung Kölner Silvesternacht, Richtung irgendwelche Experten vom WDR, okay. Georg Restle wüsste da ganz genau Bescheid. Ja, darum ging es überhaupt gar nicht. Es ging ja noch nicht einmal, wenn man das vergegenwärtigt, es ging ja noch nicht einmal um Migrantenkriminalität, weil 29.000 Messerdelikte im Jahre 2024, das betrifft ja erstmal allgemein nur die Zahl an Messerangriffen.
Ja.
Das kann ja sein, dass es 99% Deutsche waren.
Ja.
Darum ging es doch nicht mal. Es ging nur darum, diese Zahl anzuerkennen. Und das ist halt auch etwas, ich glaube, dass die halt die Nerven nicht, die haben Nerven wie Nudeln. Die können halt nicht sich darauf einlassen. Die wollte gleich hier zumachen. Weil, wenn wir weitergehen, dann wird es halt noch ungemütlicher. Dann gucken wir uns an, wie hoch ist der Anteil der Nicht-Deutschen, ja?
Im Prozent
oder genau, im Verhältnis, dann wird es interessant. So weiter, ja. Dann wird es politisch interessant. Dann gucken wir uns an, wie vielleicht noch, wie sehr ist es gestiegen im Vergleich zu 2015, ja? Da wird es interessant. Dann können wir uns noch den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund unter den deutschen Straftätern anschauen, ja? Das sind dann die politisch interessanten Fragen, wo sich rechts und links natürlich streuen. Ja. Aber erstmal, die 29.000 hätte sie anerkennen können. Aber ich glaube, sie hat einfach die Nerven verloren. Und deswegen wollte sie gleich hier Cut machen, ja, und das quasi zurückweisen. Deswegen musste sie halt in der E-Mail dann duellenweit ausholen und irgendwelche Exkursionen, ganz andere Gefilde machen. Um die Kölner Silvesternacht ging es überhaupt gar nicht. Ja, darauf lasse ich mich nicht ein. Das ist Themenablenkung zwecks Diskursverschiebung, ja. Dass man da quasi dann vielleicht wo auf einem anderen Feld vielleicht noch einen Punkt holen kann, ja. Aber darum geht's nicht. Es ging um die 29.000, ich hatte Recht, sie hatten Unrecht und sie haben den Schneid nicht, dazu zu stehen. Und es einzuräumen und sich aufrichtig nicht zu entschuldigen, mich um Entschuldigung zu bitten. Ja. Für diese Grätsche auf der Bühne. Ja. Ja. Die zwei Kommentare, es war ja nicht nur einmal, es war einmal Bullshit, dann war es einmal, ich habe wenig Tatsachenbasiertes gesagt und es ist dummes Zeug.
Genau.
Also das war dreimal ins Klo gegriffen.
Aber das ist das nicht so tatsächlich die Art, wie Linke eigentlich generell mit Andersdenkenden reden?
Was zu beweisen war.
Ja, also man hat tatsächlich wir vermissen ja in der gesamten Debatte generell erstmal die Debatte, aber wenn es zum Austausch kommt, wirklich eine sachorientierte Debatte, wo man sagt, wir tauschen uns auf Ebene von Argumenten aus. Hast du ein gutes, hast du ein schlechtes, wir gucken jetzt mal, was valide ist, was nicht. Das findet ja nie statt.
Ja.
Wir haben sogar, also wir haben eine große Influencer-Szene, die am Wachsen ist in Deutschland, also im rechten, konservativen Bereich. Jetzt versuchen so ein paar Linke dem nachzumachen, also zum Beispiel mit Markant oder so. Und da fällt es mir tatsächlich auf, dass einfach nicht Argumente genannt werden, sondern das Gegenüber wird schlecht gemacht. Einfach so, du bist blöd, was bist du für eine? Also auf eine ganz persönliche Ebene wird da immer runtergegangen. Die Linken waren ja aber eigentlich immer dafür eher bekannt, dass man diskutiert hat.
Das ist aber lange her.
Das ist aber schon länger
her. Also schon mindestens über ein Jahrzehnt her, oder?
Bestimmt.
Ich würde sagen, das war sogar die Zeitenwende, als Ideologie das Argument geschlagen hat.
Okay.
Jetzt ist nur noch Ideologie über den Machthebel.
Mhm. Aber siehst du eine Systematik dahinter? Hat das eine gewisse Zielsetzung oder ist das einfach, weil man... gemütlich geworden ist und meint, man muss sich gar nicht auseinandersetzen mit dem Gegenüber.
Also Gemütlichkeit ist sicherlich das Motiv zum Machterhalt. Mhm. Und wenn, das kann man sich vorstellen, ungefähr, es gibt einen Kuchen zu verteilen. Und den Kuchen, den hat jetzt aktuell die Linke für sich vereinnahmt.
Ja.
Und natürlich, das liegt im Naturell ihres Interesses, dass werden sie nicht in die Verhandlungen mit irgendjemand anderem gehen, darüber, wie viel Kuchen wer bekommt. Mhm. Weil sie können nur verlieren, und der andere kann nur gewinnen, der gar nichts hat. Und ich denke, sie wissen, dass das auf argumentativ, also nicht bewusst, aber unterbewusst, glaube ich, ist ihnen klar. Vielleicht nicht allen, aber ich glaube, einen beträchtlichen Anteil, ist es klar, dass sie auf argumentativer Ebene nicht gewinnen können. Zwischendurch ganz, ganz, ganz selten, genau, und das war so eine Gelegenheit, müssen die ein Fenster eröffnen, um sich selber quasi, um es sich selber zu beweisen. Mhm. Ein anderer Fall ist der Fall Kemmerich. Thüringen-Wahl 2020. Wenn Linke wollten, dann würden die am liebsten FDP und AfD gar keinen Ministerpräsidentenkandidaten stellen lassen. Also
das gar nicht erst zur Wahl kommt.
Ganz genau. Da, wenn die wollten, würden die einfach das verbieten. Ja? Aber die müssen das nicht zuletzt, um den Schein der Demokratie zu wahren. Mhm. In diesem kleinen Fenster muss man dann halt ins Westennest stechen. Das ist ja nicht Kemmerichs Verdienst, sondern das war das taktische Verdienst der AfD-Fraktion in Thüringen, die dann halt ihren Kandidaten Kindervater haben links liegen lassen und haben für Kemmerich gestimmt.
Ja.
Und damit haben die halt quasi die Demokratie-Simulation vorgeführt. Mhm. Und genau das, so ein Moment war das halt auch, dass man halt diese Fenster nutzt, um zu zeigen, was zu beweisen war. Ihr könnt nicht debattieren, ihr habt nicht Argumente ihr habt die Realität nicht auf eurer Seite.
Aber hast du dir vorher Gedanken gemacht, ob du überhaupt hinfahren sollst oder nicht? Oder hast du gesagt, okay, das ist die Chance,
die ich
auch vorführen kann?
Ich habe mir ein paar Tage Gedanken gemacht, weil ich will zumindest mir eine Vorstellung davon haben, was passieren wird. Weil eine Theateraufführung ohne Skript, ohne Darsteller, ich bin ja noch nicht mal Laiendarsteller, sondern ich bin eigentlich nur ich selbst auf der Bühne. Also das ist ein komisches Theaterformat, ich kenne Theater anders, das ist mit Schauspielern. Da wollte ich so zumindest ein erstes Bild haben. Und dann war das tatsächlich eine Herausforderung für mich, also mal was Neues. Ja, ich habe keine Ahnung gehabt, was für Wellen das schlagen würde, sondern ich habe ja auch schon mal so Auftritte gehabt und da hat keiner danach irgendwas gefragt, weißt du, das ist auf Facebook irgendwie öffentlich-rechtliches Format oder sowas. Das weiß man im Vorfeld nie. Und dazu kam, ich konnte mich inhaltlich überhaupt nicht vorbereiten. Überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht mal, ich meine, es ging ja um ein AfD-Verbot. Und debattiert haben wir, also der heiße Kessel, waren Messerdelikte im Jahre 2024. Das ist so weit, also das ist nicht so weit entfernt davon, aber wenn ich mich darauf vorbereite, wenn ich einen Change My Mind mache, ich wähle AfD, klar, habe ich das auch im Blick, ja, aber ich habe mehr so den Fokus auf AfD.
Ja.
Und gerade wenn es um eine spezielle Frage, soll die AfD verboten werden, geht, da geht es nochmal um verfassungsrechtliche Dinge, da geht es um irgendwelche Aussagen von Politikern, gut, das kam auch am Rande dabei, ne, aber ich hätte mich auf alles vorbereiten können und auf nichts. Deswegen, das war ein bisschen.
Also sie hat die Frage wirklich ins Blaue dir direkt gestellt, wissen Sie, oder du hast die Zahlen wahrscheinlich vorher referiert.
In der Befragung mit der Verteidigung hatte ich die selber referiert als Motiv dafür, warum ich die AfD überhaupt wähle.
Okay.
Weil steigende Migrantenkriminalität, und das könnten wir halt easy verhindern und unterbinden durch sichere Grenzkontrollen und Abschiebung von Kriminellen, dauerhaft Arbeitslosen und Leuten, die hier kein Aufenthaltsrecht haben.
Dann war ihr Fehler quasi, dass sie sich eigentlich auf deine Argumente irgendwie ein bisschen eingelassen hat.
Ja, sie dachte, das würde Angriffsfläche bieten, aber falsch gedacht.
Du bist ja selber eigentlich bekannt geworden, auch wiederum durch so einen Fernsehauftritt, und das war beim WDR. Und ich kann mich selber noch daran erinnern, ich habe die Szene noch im Auge oder vor den Augen, als du im WDR, das war, jetzt rede ich, nee, wie hieß die Sendung?
Hashtag Ihre Meinung.
Hashtag Ihre Meinung. Ja. Und dann wurdest du quasi zufällig ausgewählt, weil du im Publikum saß, und dann hat man irgendwie dachte schon, okay, jetzt wir wissen ganz genau, was für eine Frage kommt. Es ging um Migration.
Ja.
Und man wusste auch schon, okay, die hat jetzt diesen Dunkelhäutigen dort Hashtag vielleicht oder möglicherweise Flüchtling gerade vor sich und befragt ihn jetzt, und man weiß schon ganz genau, was für eine Antwort kommt. Und dann kam aber eine genau gegenteilige Antwort, die sie selber nicht erwartet hat. Kannst du kurz erzählen, wie das damals war?
Ja, also ich weiß nicht, ich habe das schon so oft, also das ist, aber dieses Jahr übrigens 10 Jahre her.
Echt?
Das war im November 2016.
Genau, also mitten oder kurz nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Vor allem nach der Kölner Silvesternacht, darum ging es ja in dieser Sendung.
Okay.
Genau, und das war das Thema. Und die Redaktion wusste Bescheid um meine Position.
Wusste sie,
ja? Ja, sie hat mich, ich erinnere mich noch, dass ich in fast schon, ich glaube, es war mitten in der Vorlesung rausgegangen, bin, um eine halbe Stunde lang zu telefonieren darüber. Und zwar hatten mich quasi befragt zu meiner Position, zu meinem Hintergrund. Und mit der Redaktion hatte ich gesprochen darüber, dass ich Pegida nicht kritisch gegenüberstehe. Ich bin Ex-Muslim und okay. ich sehe das nicht alles so, wie der Mainstream es wünscht. Die meinten, okay, das finden wir erst recht interessant. Das muss ich anerkennend sagen.
Okay.
Aber auch damals, ne, vielleicht hat sich das heute auch nochmal gewandelt, ja. Aber damals war das halt so. Und aber ob die Moderatorin im Studio, also Frau Bettina Böttinger, ob sie darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Sie wusste nur, der im blauen Pulli, der hat eine extra lange Fahrt auf sich genommen von Dresden damals nach Köln. Ne? Daher kommt übrigens auch die Axt aufs Fest, weil am nächsten Tag habe ich den Kanal gegründet, im Zug zurück.
Ach so,
echt? Ja, genau. Am nächsten Tag ging es ja dann los und war ich im Zug von Köln nach Dresden, das war die Axt aufs Fest, ja.
Also, wir feiern hier Jubiläum.
Sozusagen. Und Frau Böttinger hat dann, also sie wusste nur, der junge Mann im blauen Pulli, der sollte drankommen, das kann ich ziemlich sicher sagen, aber ob sie über meine Inhalte in Kenntnis gesetzt wurde, das kann ich nicht sicher sagen.
Okay. Und ja, und das hat ja vieles verändert. Da bist du zum ersten Mal, glaube ich, in die Öffentlichkeit
in
Erscheinung getreten. Ja.
Startschuss.
Und dann hast du den Kanal gegründet.
Ja, genau.
So, und du machst ja mittlerweile, also ich glaube, es gab erstmal so eine Kommentarzeit, wo du vieles kommentiert hast. Ich glaube, du machst du auch teilweise heute noch, ne?
Ja, ja, klar.
Aber dann irgendwann mal bist du auf dieses spezielle Format Change My Mind gekommen.
2020.
2020. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war inspiriert durch einen Influencer oder politischen Akteur aus den USA.
Ja.
Steven Crowder hat das Format ursprünglich initiiert und ich fand das sehr ansprechend, ne? Dass man halt Gegnern die Gelegenheit gibt, argumentativ sich zu beweisen. Und gerade ich sehe mich in dieser Position, dass ich halt durchaus Themen bediene, die halt den heißen Kessel der Gesellschaft stellen. Das ist da, ich gehe dahin, wo es, also nach Möglichkeit, möchte ich dahin gehen, wo es wehtut. Und das sind halt genau diese Themen, wo es dann halt darum geht, also wir können viel über vieles reden, über Klima und sowas, aber mir erscheint das so als Scheindebatte. Ne? Mhm. Aber da, wo es wirklich wehtut, da wo wirklich.
Zum Beispiel
Migration ist natürlich das Herzstück. Mhm. Ja? Linker Terror würde sicherlich auch dazu gehören. Aber Migrationskomplex ist ja allein schon so ein großes Thema. Ne? Damit hängt auch die AfD zusammen. Ne? Also dahin gehen, wo quasi die Auseinandersetzung stattfindet. Mhm. Und das ist halt etwas, das hat mich halt sehr angesprochen, das Format. Das muss man sich aber auch zutrauen, ne? Weil das kann auch ins Auge gehen. Du stellst dich dahin, vielleicht ist einer besser vorbereitet. Ja? Da hast du dich überschätzt. Andere unterschätzt. Das ist natürlich auch, kann auch.
Ist es vorgekommen?
Ich habe bis jetzt alles publiziert, was interessant war. Also manchmal hat sich irgendeiner hingesetzt, war besoffen. Ja, okay. Das brauche ich nicht, das hat ja Mehrwert für die Öffentlichkeit, ja. Und ich habe auch kein schweres Spiel jetzt gegen ihn oder sowas. Aber ich habe alles ungekürzt veröffentlicht, was an interessanten Gesprächen, was an wirklich gehaltigen Gesprächen zusammengekommen ist, habe ich immer alles veröffentlicht. Und zwar ohne zu kürzen. Auch die Teile nicht, wo ich dachte, hier hätte ich vielleicht besser performen können. Mhm. Hier hätte ich besser das gesagt. Mhm. Und hier hatte ich doch diese Statistik oder so. Mhm. Nein, das, was passiert vor der Kamera, deswegen biete ich es meinen Gegnern, meinen Gesprächspartner auch immer an. Du kannst auch deine eigene Kamera, wir haben alle Kameras dabei. Schalt die ein, lass laufen, damit du hast eine Absicherung, dass ich nichts rausschneide. Mhm. Ja, das ist der Anspruch an mich selbst. Ne? Okay. Weil mich wirklich das bessere Argument interessiert. Hast du bessere Argumente, kannst du mich überzeugen. Ja? Also das Change My Mind ist wörtlich gemeint. Ja? Insofern fand ich das sehr interessantes Format und ich dachte, okay, das ist eine Frage der Zeit, bis einer auf die Idee kommt, dann will ich der Erste sein in Deutschland.
Wurde irgendwann mal deine Meinung geändert
bei so einem Gespräch? Bei so einem Gespräch noch nicht. Aber im Allgemeinen, im Zuge meiner ganzen Tätigkeit, im Ganzen sicherlich. Also habe ich auch mal Dinge eingesehen oder angepasst oder ja.
Ja. Gab es mal brenzlige Situationen?
Ja, oder sicherlich. So? Ja? Mittlerweile kann ich das sagen. Vor ein paar Jahren konnte ich das noch nicht sagen, aber mittlerweile gab es schon ein paar Angriffe, also auch auf die Beschädigung meines Stands. Ja, okay. Hat jemand gezielt versucht, da was zu überkritzeln. Ja. Meine Assistenten werden öfter mal so beleidigt oder auch mal einer wurde mal angespuckt. Ne?
Also hast du Security immer dabei?
Ja, sicherlich. Nicht immer. Das ist halt immer so eine Abwägung. Das ist ein sehr schmaler Grat. Wenn du da sitzt und du möchtest einen Gesprächspartner bekommen, das ist ein sehr schmaler Grat, jemanden zu überzeugen, dazu sich zu hinzusetzen, weil was hat er davon? Ja,
ja.
Ja, für ihn ist es eine Herausforderung. Ja, vielleicht ist es auch ein interessanter Austausch für ihn. Vielleicht ist er wirklich interessiert und will gar nicht so gegeneinander debattieren. Aber an sich, das Wetter muss stimmen. die Stimmung muss in Ordnung sein. Und wenn da jetzt 3-4 Leute so schwarz gekleidet, so eine Hühn, ja, da stehen, das lädt nicht ein zum Gespräch. Ja. Das schreckt eher ab. Das heißt, da muss man extrem aufpassen. Ja, hab ich einen männlichen Kameraassistenten oder eine weibliche? Ja? Auch das macht einen Unterschied. Mhm. Weil die sprechen dann die Frau an, Frauen sprechen Frauen an und die kommen dann so ins Gespräch, ja. Und dann merkt man schon, okay, es ist keine Falle, es ist ein offenes Gesprächsangebot und so meine ich das auch. Mhm. Und das war ja auch so. Also ich bin nicht auf Clickbait oder auf Hypen aus oder sowas, sondern auf das bessere Argument, das will ich herausarbeiten, ne? Und deswegen, das ist ein längeres Format, manchmal kann auch ein Gespräch 2 Stunden dauern oder sowas. Mhm. Ne? Das ist, ich glaube, 1 Stunde war das, oder ein bisschen über 1 Stunde ging schon mal ein Gespräch. Ne? Da geht es dann wirklich, also das sind nicht nur Highlights und kurz für Reels und sowas, oder, ne, sondern das geht wirklich in die Tiefe und das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja.
Vielleicht ein bisschen zurück zu deiner Geschichte. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das alle schon gehört haben, aber wie ist deine Migrationsgeschichte nach Deutschland?
Tatsächlich bin ich selber hier in Deutschland geboren. Mhm. Meine Eltern kamen jeweils, also mein Vater kam in den Ende der 70er nach Deutschland und meine Mutter kam Mitte der 80er nach Deutschland. Und beide haben den Hintergrund, dass sie in Pakistan oder in islamischen Ländern, nicht nur in Pakistan selbst, sondern in den 70ern hat es angefangen, in den 80ern hat es sich besonders verschärft, dass sie halt einer religiösen Splittergruppe angehören, die halt in islamischen Ländern als nicht muslimisch aberkannt ist, ne? Oder als Muslime aberkannt und als Nicht-Muslime dann verfolgt sind. So. Weil der Islam so tolerant ist.
Was ist das für eine
Ahmadiyya.
Ah, okay.
Genau. Weil der Islam so tolerant ist, ja.
Ich hatte tatsächlich einen von Ahmadiyya hier sitzen, der in Pakistan einen Anschlag überlebt hat, sein Bruder nicht, auf eine Moschee.
Ah, interessant.
Ja.
Wie heißt er? Oder ist das öffentlich?
Ja, das ist öffentlich, kann ich gerne mal zeigen. Also okay, vor 10 Jahren gab es einen großen Anschlag.
Ja.
Sind mehrere.
Ja, genau, das ist es. Ja. Die greifen ihre Moscheen an und sowas. Genau. Die sind halt, die müssen dann, wenn die dort leben, dann müssen die inkognito da leben. Genau. Und selbst dann ist es sehr schwierig. Die können auch nicht in andere islamische Länder, das ist genauso. Also es gibt ja diese Pilgerfahrt, die Muslime Pflicht ist halber einmal im Leben machen müssen, also nach Mekka.
Ja.
Das können Ahmadiyya dann deswegen nicht machen, weil es kann sein, dass sie dann halt eingekerkert werden, das sind ja nicht Muslime.
Wahnsinn.
Mekka, übrigens, wusstest du das? Mekka, die Stadt Mekka dürfen nur Muslime betreten.
Ja.
Deswegen, wenn da Ingenieure gesucht werden, deutsche Ingenieure, dann müssen die für die Zeit den Islam annehmen. Nee. Wirklich, die schreiben die in der Annonce.
Ach was?
Wirklich.
Also werden sie zum Schein Muslime für die Zeit dann? Oder
wie das ist in Ordnung, ja. Also ein bisschen Handel, ein bisschen Bazar kann man mit Allah machen anscheinend. Da geht schon was.
Solange man nützlich ist.
Bizarr, oder?
Ja, absolut. Ich kann nur diese Schilder, habe ich im Kopf immer, wo die Straße dann zeigt, okay, Non-Muslims und Muslims.
Ah, ja.
Also wenn man nach Mekka fährt. Siehst du? Ja, interessant. Aber trotzdem bist du ja dann quasi weggegangen von der Religion.
Ich selber bin vor, also 2015 bin ich aus der Religion ausgetreten. Das war noch, bevor ich nach Dresden gezogen bin. Das war aber erstmal nur ein Prozess für mich, also so ein theologischer Prozess für mich, dass ich mich mit der Philosophie nicht identifizieren konnte und habe denen quasi gesagt, das ist nicht meine Religion, weil ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist. Okay. Der Islam und speziell nochmal Ahmadiyya, ja. Aber wenn es beim Islam ja schon aufhört, dann brauche ich ja nicht Ahmadiyya anhängen, ne? Also ich bezweifle den Koran, ich habe den auf Deutsch gelesen und das alles mich da informiert. Ergebnis und Erkenntnis offen, das mir angetan, das mir zu Gemüte geführt und gesagt, ich glaube nicht, dass ich nie in die eine richtige Religion hineingeboren bin, wie 99% der anderen, die das behaupten, die zufällig in ihre Religion reingeboren sind. Ja? 99% der Menschen, die in eine Religion hineingeboren sind, die glauben ja von sich, dass es die richtige Religion ist. Ne? Also der Zunft wollte ich nicht angehören. Insofern habe ich dann 2015 mit 25 dann den Cut gemacht und gesagt, weil vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ich schon seit 10 Jahren am Suchen. Ich war schon mit 15, also 2005 schon früh angefangen, mich aktiv damit auseinanderzusetzen, selber Koran, Bibel auf Deutsch gelesen, zum ersten Mal Koran auf Deutsch gelesen, weil bis dato nur auf Arabisch. Und dann mir mal wirklich kritisch auch mal die andere Seite angehört und Fragen gestellt, in der Moschee auch mal so theologische Fragen gestellt und keiner konnte mir so zufriedenstellende Antwort auf wirklich brennende Fragen geben. Ja, warum gibt es den Imperativ, Frauen zu schlagen in Sure 4, Vers 33? Mhm. Ja, aber gleichzeitig ist es Frieden, ja. Und dann werden Nicht-Muslime zum Abschluss freigegeben. Wie passt das? Das passt irgendwie nicht zusammen, ja. Und irgendwann habe ich mit 25 da festgestellt, du willst diese Entscheidung nicht mit 40 treffen. Da hast du dein halbes Leben gelebt. du willst, du triffst eine Entscheidung, bleib dabei, ja, dann dieses Hin und Her, dieses immer Zweifelnde, dann habe ich mich so entschieden, bin ausgetreten. Das ist ja erstmal ein Prozess in dir selbst.
Ja.
Aber es hat sich sehr gut angefühlt, ich habe es nie bereut.
Okay. Und es gab kein Problem mit der Gemeinschaft, mit der Familie?
Mit der Familie gab es schon mal auch mal angespannte Zeiten, sicherlich, ja, weil das ist in islamischen Familien für gewöhnlich etwas strenger im Vergleich zu christlichen Familien, wo das oft einfach so säkular und recht freiheitlich gelebt wird, ne?
Ja.
Aber da gab es schon mal auch mal Zeiten der Anspannung, aber mittlerweile hat man sich zumindest soweit arrangiert. Familie steht dann doch drüber, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ist doch gut.
Also mit den meisten, nicht mit allen.
Politisch wurdest du dann wie?
In Bezug jetzt auf meine Familie?
Also generell oder...
wie wurde ich politisch inspiriert?
Ja.
Das kam mit Dresden. Ich hatte die Wahl meinen Bachelor habe ich in Darmstadt gemacht.
Mhm.
Und dann hatte ich die Wahl, in Aachen oder in Dresden zu studieren.
Ja.
Mein Master, mein Anschlussstudium. Und Dresden war schon seit einem Jahr in den Nachrichten mit Pegida und sowas.
Ach so,
ich hatte eine sehr interessante Zeit. So.
Ja.
Wenn ich da mal dabei sein kann, so diese Zeit mitnehmen kann, ne? Vor Ort sein kann und dann, du hast was zu erzählen, weißt du, mein, das Leben ist das. Du schreibst deine eigene Geschichte.
Ja,
und dann dachte ich, okay, Dresden ist definitiv die interessantere Auswahl, ja. Auch wenn es dann irgendwie vielleicht, wenn das stimmt, ja, was ZDF sagt, dann ist es halt so, dann kann ich halt nach 2 Jahren wieder zurückkommen, wieder so Ostflüchtlinge, wieder zurück in den Westen, wenn das stimmt.
Ja.
Und dann war ich desillusioniert, ist noch gelinde formuliert, dass mit denen konnte ich normal reden. Ich hab mir Pegida dann gleich zu Beginn, war als allererstes das einjährige Jubiläum, weil das war im Oktober.
Ja.
Das war das eine Ereignis. Das andere Ereignis war, noch während meiner Orientierungswoche vom Masterstudium, war ich auf dem Weg zu einer Studentenparty. Nachts 23:30 oder sowas. Und bin Opfer von migrantischen Messerstechern geworden.
Nee.
Das ist mir doch, mir ist es erst später aufgefallen. Frau Heinecke hat mich doch gefragt, ob ich denn Messerstecher kenne.
Ja.
Mir ist es später aufgefallen, ich bin doch selber Opfer geworden von Messerstechern. Der eine hat mich bedroht, die anderen haben mich geschlagen. Das ist aktenkundig, das ist bei der Polizei gelandet, wegen Körperverletzung und Bedrohung.
Ja.
Das ist also nachweisbar.
Okay, und das war, was ist
am passiert? Dresdner Postplatz in der Straßenbahn, es ist eskaliert. Ich hatte die auch dazu angewiesen, dass man die Schuhe hier nicht auf die Sitze legt. Ja? Und ich hatte echt lange überlegt, ob ich die darauf hinweise, weil ich habe schon gesehen, die können kein Deutsch. Aber mein letzter Gedanke war, man soll die doch an die Hand nehmen, man soll die doch integrieren. Mhm. Ja? Und gerade ich, ja, vielleicht hören die eher auf mich. Ja? Mhm. Jungs, das macht man hier nicht. Ja, und das ist so, innerhalb von Sekundenbruchteilen ist das so eskaliert, die haben sich so vor mir aufgebaut, ne, so Gerangel und so, dann hat sich das aus der Straßenbahn verlagert und das war am Postplatz in Dresden. Das war interessant, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das, wurde doch dieser Student aus Amerika, John
genau,
Udet,
genau.
Das kam
der war
mir
ja auch
vor,
bei uns hier.
Das kam mir vor wie ein Déjà-vu. Weil ich habe dasselbe erlebt, nur bei mir
in der Straßenbahn gut. War das
in der
bei
Straßenbahn,
ihm, aber du warst
nachts
interessant.
Asylanten, die kein Deutsch können, ja, nur Schlamper noch rufen können, das ist das einzige Deutsch, was sie können, ja. Das war für mich wie so, boah, das hat sich ja nichts verändert. Und vor allem war dem...
Also die waren zu dritt dann? Und
die waren zu dritt, genau, einer hat ein Messer gezogen, ja. Und dann hat einer von hinten gerufen, Polizei, Polizei, deswegen sind die dann abgehauen.
Ah.
Und der hat mir quasi womöglich das Leben gerettet. Ja. Wer weiß, wie schnell sowas halt, ne, einmal hier, das geht Sekunden. Also gibt's ja genug Fälle davon, ne. Gewarnt wurde ich vor den Nazis. Aber mit Pegida habe ich mich gut verstanden. Die Leute waren gesprächsoffen, die haben normale Sorgen, normale Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst, die noch nicht mal irgendwie mich angefeindet haben.
Ja.
Ich meine, ich stehe heute genauso aus wie damals, vom optischen Erscheinungsbild. Das Erste, was mir passiert, nicht etwa Nazis, auch in Dresden, selbst in Dresden, migrantische Messerstecher. Und das, da dachte ich, ey, dieser Kontrast, das ist, dass die Medien so berichten, wie sie berichten, insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, das ist eine Verantwortungslosigkeit, das ist Fahrlässigkeit, das ist Bösartigkeit. Das ist Bösartigkeit gegenüber Teilen des eigenen Volks. Und das war quasi meine Red Pill. Das hat mich, aber generell auch Dresden ist ja sehr politisch. Also zumindest zu dem Zeitpunkt. Diese Jahre waren sehr politisch für Dresden. So, es war eine sehr bewegte Zeit. Das hat mich inspiriert.
Interessant. Und es hat bei dir jetzt bisher zumindest keinen großen Umdenken wieder in andere Richtung gebracht, sondern du siehst das, was 2016 befürchtet worden ist, teilweise ja sich erfüllt hat. Also wir haben eine steigende Kriminalität.
Ja. Da kommt es dann drauf an, was für eine Weitsicht, was für einen klaren intellektuellen Weitblick du hast. Ne?
Mhm.
Und ich meine, das rückblickend kann ich das in jedem Fall sagen.
Ja.
Ich habe die Entwicklung früh genug erkannt.
Okay.
Und dann setzt du auf das Pferd, ne? Okay, dann muss ja da hier was dagegen getan werden. Und also, es ist ja schlimmer geworden. Ja. Es übertrifft ja unsere Erwartung, weil du denkst dir, okay, ein Jahrzehnt sollte reichen, so einen Wahnsinn zu beenden. Ein Jahrzehnt lang, also was für Ausmaße das annimmt, allein die Messerinzidenzen jedes Jahr, jeden Tag, wie gesagt, im Jahr 2024 waren es fast 80 jeden Tag. Ja, alleine das, da sind beträchtliche
Gruppenvergewaltigung 2 pro Tag.
Gruppenvergewaltigung, ne? Genau, im Schnitt 700 im Jahr.
200, ja.
Leute, die nicht abgeschoben werden, obwohl die mehrfach kriminell sind, wiederkommen, dreifach, vierfach Identitäten, Sozialbetrug, von illegalen Grenzübertritt reden wir doch gar nicht. Die Islamisierung, diese Forderungshaltung, dass eure Kultur an unsere angepasst werden muss, aber das hängt nicht nur mit Asylbewerbern seit 2015 zusammen. Das hängt generell mit muslimischer Mentalität zusammen, auch von Leuten, die jetzt schon länger da sind. Es muss doch, 10 Jahre müssen doch reichen, damit wir irgendwann mal begreifen, also im Kollektiv, weil du und ich, wir haben es begriffen, aber im Kollektiv als Gesellschaft die Mehrheit begreift, das kann nicht so weitergehen. Das ist extrem schädlich, das ist suizidal für eine Schicksalsnation, ja, wie Deutschland gerade. Aber das übertrifft das nochmal. Also,
ja.
Das,
dir ist bestimmt, ich sag's jetzt bewusst, Rassismus auch begegnet, oder?
Ja.
Du hast jetzt in dem Video
auf der Bühne mit Frau
zum Beispiel. Also du hast gesagt, den gibt es von links und rechts, den Rassismus. Hast du den auch von rechts schon mal
gesehen? Ja, habe ich auch sogar auf meinem Kanal schon mal dargelegt. 2017 habe ich mal ein Video gemacht, meine Erfahrungen als Migrantenkind in Sachsen. Mhm. Und tatsächlich gab es schon mal so ein paar Erfahrungen, die ich eher so in die Richtung kategorisieren würde. Und manche davon eindeutiger, andere davon haben sich wiederum ergeben, wo sich dann im Nachhinein zumindest Fragen ergeben haben. War das rassistisch gemeint? Weil guck mal, wenn mir einer im Alltag irgendwie schräg kommt, ja. Was auch immer man machen kann, ja, keine Ahnung. Du legst mir das Rückgeld auf den Tresen, gibst mir nicht in die Hand, obwohl ich die Hand aufhalte. Mhm. Oder ich sag Tschüss, aber du sagst nicht Tschüss. Mhm. Oder was auch immer, weißt du, so im Alltag. So
unfreundliche Gesten oder
was jeder erlebt.
Ja.
Aber in meinem Fall ist es immer Rassismus, ja.
Ja.
Obwohl es 999 andere Gründe dafür geben kann. Aber das ist mir zu einfach, das ist mir zu billig. Und es kann sein, dass es in dem einen oder anderen Fall Rassismus ist. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht einer der 99 anderen Gründe ist. Bin ich ihm vielleicht auf die Füße getreten, ja? Im Übrigen, in meinem Fall kommt ja sogar noch hinzu, ich bin ja heute sowieso ratlos. Wenn einer mich auf einmal so ghostet oder sowas, ne? Mhm. Oder das wäre ja auch so ein Beispiel, ja? Okay, das kann an Rassismus nicht liegen, weil dann hätte er ja vorher mit mir nichts zu tun gehabt, ne? Aber keine Ahnung, wenn einer mich meidet, wenn einer mich umgeht oder sowas. Vielleicht bin ich mit zu Recht, vielleicht hat er davon erfahren. Ja. Vielleicht ist er Moslem und er mag meine Islamkritik nicht. Das hat mit Rassismus nichts zu tun, im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Oder es ist Rassismus, ja, das kann auch sein. Oder es ist was Persönliches. Ich bin ja nicht nur meine Hautfarbe.
Und bei einer Frau kann es Männerfeindlichkeit
sein. Ganz genau, ganz stimmt, komplett vergessen, ja. Also es kann 1000 Gründe dafür geben, ja, und Rassismus ist halt einer davon. Das ist mir zu billig, jedes Mal dann die Rassismuskarte zu ziehen, ja. Das ist ja eben genauso billig, wie die Frau Vorsitzende im Sinne der Anklägerin die Frauenkarte gezogen hat.
Aber ich höre jetzt nicht daraus, dass du die große Gefahr von Rassismus tatsächlich in unserer Gesellschaft siehst. Oder ist sie doch da, deiner Meinung nach?
Es gibt Rassismus. Aber er ist nicht so hoch zu priorisieren, weil er nicht so eine Gefahr darstellt.
Okay.
Keiner wird deswegen abgestochen. Mhm. Keiner wird deswegen irgendwie die Straße runtergejagt. Das passiert aus anderen Gründen. Weil Artikel 3 Absatz 3 verbietet die Diskriminierung nach Rasse, nach Geschlecht, verbietet aber auch die Diskriminierung nach Weltanschauung.
Ja.
Ja? Nach religiöser und weltanschaulicher Ausrichtung. Nach weltanschaulicher Ausrichtung werden schon mal Leute auf die Straße runtergejagt. Oder kriegen den Schädel eingehämmert. Das ist für mich viel höher zu priorisieren. Nur als Beispiel. Ich würde sagen, das wurde mittlerweile so sehr nach links geschiftet, diese ganze Rassismusdebatte, das dreht sich mittlerweile um. Es gibt Rassismus gegen Weiße. Offen zutage getragener Rassismus. Das ist so perfide und so weit auf die Spitze getrieben, dass man den Opferstatus, den potenziellen Opferstatus aberkennt. Man sagt, Rassismus, Weiße können gar nicht Opfer von Rassismus werden. Das zu sagen, ist bereits Rassismus, weil du jemanden die Möglichkeit, Opfer zu werden, aberkennst. Der kann sich doch nicht mal beklagen darüber. Also mehr kannst du dir jemanden nicht entrechten in der Hinsicht. Insofern, wenn ich die Prioritäten ordnen soll, ja, wenn ich die Prioritäten ordnen soll, dann kommt das, was mir begegnet, ja, irgendein Rempler auf der Straße oder ein böser Blick oder vielleicht ein Kommentar oder sowas, der zwar im Zweifel, wie gesagt, noch 99 andere Gründe haben kann, der kommt weit, weit hinter. Ich sage das nicht, dass es das gar nicht gibt. Wie gesagt, ich habe die Fälle dargelegt. Ja, kann sich jeder sein eigenes Bild machen und ich bin auch niemand, der das irgendwie befürworten würde. Ich würde es nicht wollen, ja. Warum sollte ich jemanden nur aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft irgendwie anders oder schlechter behandeln? Ja. Das erschließt sich mir nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das ist ein riesen Strohmann auch gegenüber der AfD, gegenüber der Politik der AfD, gegenüber dem, was die Wähler fordern. Das ist nicht Rassismus. Ne? Insofern da bitte die Prioritäten einhalten.
Wo siehst du Axel Stvest in ein paar Jahren?
Was hast du vor? Ich will mich literarisch betätigen. Ich bin, okay. bin schon dabei. Das ist etwas, was ein Herzensprojekt ist, ne? In verschiedener Hinsicht. Also ich habe da verschiedene Projekte am Laufen. Über laufende Projekte spreche ich eigentlich ungern. Aber jetzt ist es zu spät.
Wir können was.
Du hast mich ja gefragt.
Ja.
Genau. Ansonsten, jetzt bin ich erstmal hier in der Hauptstadt.
Okay.
Und ich schaue mal, wie das sich entwickelt, wie das Klima sich entwickelt. Natürlich als Influencer bist du auch angewiesen auf die Begebenheiten im Land. Ne? Also das hängt natürlich sicherlich auch davon ab. Ja.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr Spaß gemacht, war auch kurzweilig. Wir verlinken dich und ich glaube, wir machen auch eine Collab, so dass man dich da auch wiederfindet. Ja, Dankeschön und an unsere Zuschauer vielen Dank und bis zum nächsten Mal.